wenn ich unsere MBA-Studenten unterrichte und wir kommen zum Thema Pricing, fragen die mich immer, ja, wie finde ich denn jetzt den richtigen Preis, unabhängig von Inflationsgeschichten? Wie geht das? Wie finde ich jetzt raus, was der adäquate Preis ist? Vor allem, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringen will.
Beim neuen Produkt ist die Situation natürlich am schwierigsten, weil man keine Anker hat. Es gibt vielleicht keine Konkurrenzprodukte, wenn es eine echte Innovation ist. Und es gibt drei Kriterien oder Determinanten, die den Preis bestimmen. Kosten. Und ich würde mal sagen, heute sind 80% der Preise auf Kosten-Plus-Basis entschieden. Dann Kundennutzen und Wettbewerb. So, das Wichtigste und Schwierigste, gerade bei einem neuen Produkt, ist der Kundennutzen. Und da bringe ich immer ein Beispiel, was als Brücke zum Behalten der eigentlichen Herausforderungen gedacht ist. Die alten Römer waren ja schlau. In Latein haben die dasselbe Wort für Wert und Preis, Precium. Und das ist im Grunde die fundamentale, ewig gültige Gleichung des Preises. Wir sind ja Preisberater, aber unsere primäre Aufgabe ist nicht, den Preis zu bestimmen, sondern den Kundennutzen zu quantifizieren. Und er muss quantifiziert werden, weil der Preis ist eine Zahl, die Kosten sind Zahlen. Also muss man auch wissen, bin ich 10% oder 20% besser als die Konkurrenz mit meiner Innovation. Und dort setzen wir an und haben da auch einigermaßen hochentwickelte Techniken wie Conjoint Measurement, mit Computerbefragung etc. Und nur wenn wir den Nutzen richtig verstehen, können wir auf den Preis zurückschließen. Und ganz wichtig ist noch, gerade unter der modernen Welt, es geht nicht mehr nur um einen Preis. Es geht immer um Preismodelle, um Preisstrukturen. Beim Dynamic Pricing passt man die Preise über die Zeit, über den Tagesablauf oder den Saisonablauf an. Wir haben sehr viele neue Modelle, Freemium, wo es eine Basisversion gratis gibt und eine höhere Version zu bezahlen ist. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren mehr Innovationen im Pricing gesehen als in den 2000 Jahren vorher, ermöglicht durch das Internet. Und ein Beispiel bringe ich immer von Sokrates. Sokrates sagte, der Nutzen eines Produktes resultiert nicht aus dem Eigentum, sondern aus dem Gebrauch, also was wir Value in Use nennen, vor 2500 Jahren. Und das ist natürlich die Mutter der Sharing Economy. Ich muss ein Auto nicht besitzen, ich will es aber benutzen können, wenn ich es brauche, für einen Wochenendausflug, vielleicht ein anderes, als für eine lange Fahrt aus beruflichen Gründen. Nun, warum wurde diese Idee erst in den letzten Jahren umgesetzt, weil es vorher technisch nicht möglich war? Wenn ich einen Elektroroller verkaufe, ist das eine Transaktion 1.000 Euro. Wenn ich den pro Minute vermiete, sind es Tausende von Transaktionen zu winzigen Beträgen, wenige Euro. Und das ist nur mit dem Internet möglich geworden. Insofern hat das Internet sehr viele alte Ideen ermöglicht aus technischen Gründen, auch das Thema, viele Nachfrager und Anbieter zusammenzubringen, wie bei Airbnb. Das ging ohne diese Technik ebenfalls nicht. Insofern haben wir viel mehr Möglichkeiten im Pricing heute als noch vor 30 oder 40 Jahren.
Wenn ich vielleicht mal den Punkt des römischen Begriffs für Preis und Wert aufgreifen darf an der Stelle. Und dann kommen wir immer dazu, dass viele sagen, ja, wie stark beeinflusst denn der Preis auch das Wertempfinden oder auch das Qualitätsempfinden auf der anderen Seite?
Ja, es gibt viele Produkte, in denen das eine Rolle spielt. Also eine irrationale Einstellung zu diesem Thema bestehen. Da hat sich ja auch Kahneman sehr intensiv mit beschäftigt. Der hat ja sogar einen Nobelpreis für diese Einsichten bekommen. Das spielt vor allem unter zwei Bedingungen eine große Rolle. Bei Luxus- oder Prestigeprodukten Da signalisiert der Preis natürlich, ich kann mir das leisten, das kann sich nicht jeder leisten. Da kommt übrigens das Besitzthema von Sokrates auch in eine andere Rolle. Da hat er nämlich nicht recht gehabt. Wenn einer einen Ferrari hat und fährt niemals mit dem, hat den aber vor seinem Haus stehen und der gehört ihm, dann kann das auch einen Nutzen bringen, ohne dass er ihn tatsächlich
fürs persönliche benutzt. Ego, ne?
So, ja. Also Luxus, Prestigeprodukte. Mhm. Und der zweite Fall ist noch wichtiger, wenn wir über Produkte wenig Information haben, dann benutzen wir oft den Preis als Qualitätsindikator. Okay. Und das kann bei ganz trivialen Produkten sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich brauchte ein Vorhängeschloss für meinen Bauernhof in der Eifel. Mhm. So, Vorhängeschlösser kauft man nicht alle Tage und weiß auch nicht, was kosten die. Ich gehe in einen Baumarkt, da waren in der Größe Vorhängeschlösser zwischen 4 und 12 Euro. Was habe ich gekauft? Eins für 8 Euro. Ja. Weil bei 4 Euro habe ich der Qualität nicht getraut und 12 Euro, das hatte Schnickschnack, brauche ich nicht, um die Gartentür abzuschließen. Und das nennt man die Magic of the Middle. Mhm. Wenn man nicht Bescheid weiß, wie die Qualität zu beurteilen ist, dann kauft man was in der Mitte. Weiteres schönes Beispiel ist, nehmen wir an, ein Restaurant bietet Weine an zwischen 10 und 20 Euro. Mhm. Dann werden viele in der Mitte gekauft. Mhm. Vielleicht ein bisschen oberhalb der Mitte liegt der Schnitt. Nehmen wir mal an bei 18 Euro. Ja. Wenn dieses Restaurant jetzt auch eine Flasche für 30 Euro anbietet, dann verschiebt sich der Mittelwert, ich sag mal, auf 22 Euro. Das heißt, durch die Spanne, die man anbietet, haben wir zum Beispiel sehr stark auch bei Bankprodukten gesehen. Mhm. Wenn man mehr Alternativen anbietet, verschiebt sich der Durchschnittspreis nach oben, weil die Leute sich eben nach dieser Spanne richten. Sie kaufen nicht das Billigste, nicht das Teuerste, aber so in der Mitte oder etwas oberhalb der Mitte, je nach Segment und Kauffähigkeit. Insofern spielen diese psychologischen, was man dann Behavioral Economics oder Behavioral Pricing nennt, eine sehr große Rolle neben den rein scheinbar rationalen ökonomischen Erwägungen. Mhm. Ich halte diese Taktiken der Entscheidung des Kunden aber nicht für irrational. An meinem Beispiel mit dem Schloss, ich kann mich natürlich mit Warentest über Schlösser oder Experten befragen. Das sind Suchkosten, die vermeide ich und gehe kein großes Risiko ein, wenn ich das in der Mitte kaufe.
Aber die Suchkosten sind ja auch geringer geworden durch die technische Innovation.
Natürlich.
Also den Vorteil haben wir ja auch an der Stelle. Ne?
Und da kommt eine andere neue Variante rein, nämlich die Ratings, die Beurteilung durch Kunden. Mhm. Ich sage mal, wenn ein Hotel oder Restaurant schlecht beurteilt ist, dann verliert auch der Preis an Wirkung.
Hat auch keine Strahlkraft mehr.
Die Zahlen der Ratings, der Kundenbeurteilungen sind mittlerweile so groß, dass sie auch nicht mehr so sehr manipulierbar sind. Und wir stellen immer in unseren Studien fest, dass die heute oft gleichrangig sind mit dem Markeneinfluss.
Okay.
Das hat also ist auch so eine Innovation, die sehr großen Wert hat. Die übrigens auch noch eine andere Funktion hat, dass das Internet führt natürlich dazu, dass Preiserhöhungen schwerer durchsetzbar sind oder hohe Preise generell schwerer durchsetzbar sind, weil die Leute haben ja sofort die volle Preisinformation.
Absolut.
Ja. At your fingertips. Mhm. Aber das Internet eröffnet natürlich auch die Möglichkeit, Value und Kundennutzen besser zu kommunizieren. Mhm. Ich würde mal sagen, im Moment ist das Übergewicht eher auf dem Druck auf die Preise. Und je mehr sich Ratingsysteme durchsetzen, glaubhaft werden, desto stärker wird auch der Kundennutzenaspekt reinkommen und dafür eine gewisse Balance sorgen. Mhm.
So, wieder eine Folge Hoffnung ist keine Strategie. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was mitgenommen für eure tägliche strategische Arbeit. Damit wir das hier weiter so betreiben können und damit vielleicht auch noch mehr von unseren Geschichten, von unseren Strategiegeschichten und Impulsen erfahren, würden wir uns sehr über eine Bewertung von euch freuen. Und zwar für unseren Podcast direkt auf eurem Handy bei Apple Podcast. Super, könnt ihr 5 Sterne bewerten natürlich und auch kommentieren. Und das Ganze natürlich auch bei Spotify. Idealerweise, wir haben noch einen YouTube-Channel für alle, die uns noch nicht zuschauen. Den könnt ihr natürlich, Hoffnung ist keine Strategie, abonnieren und auch hier natürlich ein Gefällt mir dalassen. Und für alle User unserer Software, dem digitalen Strategy Frame, da würden wir uns ganz besonders freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, unsere Software und die Arbeit mit dem Strategy Frame auf OMR Reviews einfach zu kommentieren und uns eure Meinung dazulassen. Von daher vielen, vielen Dank. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Hoffnung ist keine Strategie.